parole.
Amen.
Ta parole est la vie.
Amen.
Ta parole donne la vie.
Amen.
Amen. Wir loben dich für dein Wort, Herr. Dein Wort ist Geist und Leben. Gib uns ein Verständnis, Herr, und ein Herz für dein Wort. Schreibe dein Wort in unsere Herzen hinein, Herr. Heute Abend loben wir dich, dass du mitten unter uns bist, Herr. Herr, wir wollen dich jetzt sehen. Öffne unsere Augen, dass wir dich anschauen können. Dass wir deine wunderbare Person anschauen können. Mein, wir knien vor dir, Herr. Sprich zu uns heute Abend. Herr, wir wollen wieder stehen für dich. Amen. Rette uns, Herr. Amen. Wir wollen dich heute Abend sehen. Amen. Herr, salbe unsere Augen und unsere Ohren auch, Herr. Herr, öffne unser Verständnis. Erscheine du uns, Herr. Heute Abend kommen wir zu dir, um dich zu hören. Herr, sprich zu unseren Herzen. Wir öffnen uns dir ganz weit. Amen. Amen. Lob den Herrn. Ich bin so froh, dass wir wieder zusammen sind. Wir hatten mit anderen Brüdern die Geschichte vom verlorenen Sohn mitzuteilen. Und ich habe diese Geschichte nochmal gelesen und habe mich gefragt, aber was steht am Anfang des Kapitels? Und ich habe diese zwei ersten Versen gelesen und es hat mich wirklich beeindruckt. Alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Lob den Herrn. Eine Kategorie von Menschen, die zum Herrn kommen, um ihn zu hören. Und es gibt eine andere Kategorie. Die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten laut. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten. Aber die Zöllner und Sünder kamen zu Jesus. Wir haben hier zwei Kategorien. Es gibt Leute, die zum Herrn kommen, um ihn zu hören. Und es gibt eine andere Kategorie, andere Leute, die murren. In welcher Kategorie sind wir, Herr Jesus? Wunderbar. Ich möchte in der ersten Kategorie sein. Ich möchte mich nahen, um zu hören. Wir haben alle die Wahl. Wir haben alle die Wahl und das sehen wir jetzt an diesem Wochenende. Wir haben die Wahl zwischen diesen zwei Söhnen, der verlorene Sohn und der ältere Bruder. Die Geschichte ist einfach wunderbar. In der Konferenz in Frankreich haben wir ein bisschen darüber gesprochen, aber die Geschichte ist wirklich reich. Diese zwei Brüder sprechen viel. Und heute Abend möchte ich sagen, dass ich nicht mit Geheimnissen spreche. Also ich möchte jetzt heute Abend nur sagen, was der Herr mir gesagt hat. Ich spreche nicht zu denen, die nicht hier sind, auch nicht zu den Geschwistern, die hier sind. Ich spreche jetzt von dem, was der Herr mir im Herz gegeben hat. Ich spreche jetzt nicht zu Geschwistern. Heute Abend spreche ich zu dem Herrn. Okay, ist das klar? Wir sollen wirklich die sein, die zu ihm kommen. Die Zöllner und Sünder waren verachtet oder missachtet von der Gesellschaft, aber die kamen zu Jesus. Ist ja egal, wie unser Zustand ist. Wir können auf jeden Fall uns dem Herrn nahen. Das ist wunderbar. Der Zugang ist für uns offen, der Zugang zum Thron der Gnade. Und jeder von uns hat einen direkten Zugang zum Herrn. Wir können uns ihm nahen. Uns dem Herrn zu nahen ist einer der den größten Vorrechten, ein großes Geschenk, das der Gott uns gegeben hat. Wir können in die Anwesenheit des Vaters kommen. das ist nicht, das sollen wir wirklich schätzen. Aber warum zu der Zeit Jesus murrten die Pharisäer? Und warum kamen andere, um ihn zu hören? Sie murrten, weil sie etwas anderes erwartet hatten, als das, was sie vor den Augen hatten, als dieses Messias, den sie gesehen haben. Sie haben ein anderes Typ gewartet, also sie hatten andere Vorstellungen. Der Messias hätte kommen sollen, um sie von den Römern zu befreien. Aber hier haben wir Jesus, der macht natürlich Wunder. Ja, natürlich spricht er sehr gut. Aber er hat keinen Heer, keine Armee, er hat keine Herrlichkeit. Er läuft zu Fuß, er hat nicht mal ein Pferd. Er hat einfach nichts. Er hat auch keinen Palast. Er hat kein Schloss, er hat einfach nichts. Und er sollte der Messias sein. Also die Leute haben gemurrt, weil sie andere Vorstellungen hatten. Sie murrten, weil Zöllner und Sünder zu diesem Jesus kamen. Die Zöllner waren Verräter des jüdischen Geschlechtes. Sie waren Verräter und gingen immer zu den Römern. Also für die Juden waren die Verräter. Und diese Leute dürfen sich nahen. Und Jesus hat sie angenommen. Das ist interessant. Jesus hat sie angenommen. Wer nehme ich an? Stört es mich, wenn der Herr Zöllner annimmt? Leute, die ich als Verräter ansehe? Leute, die ein schlechtes Leben haben? Murre ich? Oder bin ich auch jemand, der zum Herrn kommt? Das hat mich berührt. Diese zwei Sätze haben mich wirklich tief berührt. Am Anfang des Kapitels 15, er spricht erstmal von dem verlorenen Schaf und da sieht man wirklich das Herz des Herrn, der diesen Schaf sucht, nach diesem Schaf sucht. Und dann sehen wir das Gleichnis von diese Münze, also eine Frau hat eine Münze verloren und sucht sie die ganze Zeit. Also, diese Geschichte zeigt uns, dass wir kostbar für den Herrn sind, dass er uns braucht. Und dann haben wir das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Der erste Vers ist sehr interessant. Vers 11. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Ich habe mich tagelang über diesen Satz gefreut. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und zwei verschiedene Söhne. Und an diesem Wochenende sehen wir, dass seine Liebe, seine Pflege, sein Herz für die zwei Söhne ist. Er hat nicht einer lieber als dem anderen. Aber beide Söhne sind total unterschiedlich. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Das ist wunderbar. Und dann lesen wir, der Jüngere unter ihnen sagte zu dem Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Er fragt seinem Vater den Teil des Vermögens, der ihm zufällt. Als ob es sein Recht wäre, als es normal wäre. Und dann, das ist wunderbar, also das ist unglaublich, der Vater teilt seine Habe. Unser Vater ist anders, als was wir denken. Der Vater hat gegeben. Dieser Sohn hat gefragt, Und der Vater hat gegeben. Und er hat seine Habe geteilt. Die Hälfte hier, die Hälfte für den anderen. Jeder hat sein Teil bekommen. Wenn wir dem Vater fragen, dann gibt er uns. Er gibt uns immer. Der Vater gibt jeden, der ihn fragt. Oftmals im Neuen Testament steht, fragt. Und dann, was hat er gemacht? Vers 13, und nicht viele Tage danach holte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Indem ich diese zwei Söhne betrachtet habe, habe ich erstmal gedacht, okay, meine erste Vorstellung ist, oder die traditionelle Vorstellung, also wir haben alle die Vorstellung, dass dieser Sohn nicht also dieser Sohn, der weggegangen ist, ist so wie ich bin, ich gehe immer weg vom Herrn. Aber ich habe gemerkt, ich kann dieser Sohn sein oder auch der andere. Wir haben alle ein alter Mensch und einen neuen Mensch. Manchmal sind wir einer und manchmal sind wir der andere. Hier der Jüngere, der reist weg in ein fernes Land. Unsere Gedanken manchmal sind ein sehr fernes Land. Aber sehr, sehr, sehr fern. Wer war noch nie sehr, sehr fern vom Geist des Herrn in seinen Gedanken? Du brauchst nicht bis zu Thailand oder irgendwo zu reisen, aber da in deinem Kopf, da kannst du sehr, sehr, sehr fern von dem Geist sein. Je mehr ich das so betrachtet habe, desto mehr meine Augen geöffnet worden. Ich habe gedacht, aber eigentlich, dieser Sohn hier ist nicht, was ich denke. Also ich sehe manchmal, Geschwister sind nicht mehr da oder die sind weggegangen oder irgendwie der ist weggegangen oder der Bruder hat vielleicht Probleme oder so. Nee, dieser Sohn bin ich. In 2. Korinther 11, Vers 2 und 3, ich eifere um euch mit Gottes Eifersucht, denn ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, dass ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva verführte durch ihre List, auch eure Gedanken verdorben werden, hinweg von der Einfachheit und Reinheit gegenüber Christus. In unseren Gedanken, Geschwister, sind wir Feinde Gottes. Wir sind Feinde Gottes. Wir sind wie die Pharisäer am Anfang des Kapitels. Wir murren, weil wir von dem Herrn erwarten etwas anderes, als was wir sehen. Die Pharisäer haben gemurrt, weil sie einen Messias erwartet haben, nach einem bestimmten Typ. Und wir murren, weil wir eine Gemeinde erwarten, die unseren Vorstellungen nach unseren Vorstellungen ist. Und wenn es nicht so ist, dann murren wir. Und nach einer Weile, wir murren nicht nur, sondern wir reisen weg in ein fernes Land, sehr fernes Land. Und das sagt er auch in 1. Korinther 2, Vers 14. Ein seliger Mensch aber nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht an, denn sie sind ihm eine Torheit und er kann sie nicht erkennen, weil sie nur geistlich zu ergründen sind. In unseren Gedanken sind wir Feinde Gottes und wir sind sehr, sehr fern, sehr fern. Und wir sind überhaupt nicht geistliche Menschen. Wir sind sehr fern davon. Schaut mal, dieser Bruder. Er geht in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen durch ein zügelloses Leben. Paulus sagt in 2. Korinther 11, ich habe euch einem einzigen Mann verlobt. Eine Verlobte und eine Verlobte haben eine lange Beziehung zueinander. Die Huren hier oder auch ja, die hier in dem Kapitel dann vorkommen, ist etwas Unnormales. In unseren Gedanken gibt es Korruption und es gibt auch Prostitution. Vor Gott, vor dem Plan Gottes, vor dem Geist. Wir dürfen nicht die Sachen des Geistes mit unserem natürlichen Verstand anrühren. In meinen Gedanken kann ich gefährlich werden. Wir erinnern uns alle an dem Beispiel von Petrus, als er gesagt hat dem Herrn, also der Herr hat gesagt in Matthäus 16, ich werde am Kreuz gehen. Und Petrus hat reagiert und gesagt, du wirst nicht zum Kreuz gehen. Und was hat der Herr gesagt? Petrus, ich werde es dir erklären. Das ist wichtig, dass ich zum Kreuz gehe. Du musst es verstehen. Nein, er hat nicht so gesagt. Er hat gesagt, geh hinter mir, Satan. Geh hinter mich, Satan. Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken, sondern sind menschliche Gedanken. In unseren Gedanken sind wir sehr fern vom Geist. Wir sind in einem fernen Land und wir enden in der Korruption, Unzucht. Und ich bin sehr weit von der geistlichen Wirklichkeit. Manchmal sagen wir, meine Gedanken, ja, sie sind nicht so schlimm, ich lese ein bisschen das Wort, aber ich habe nicht wirklich Zeit, zum Herrn zu kommen, ich komme nicht zu allen Versammlungen, weil ich müde bin, ich habe nicht so viel Zeit, das ist nicht so schlimm. Pass auf, du reist, du bist gerade auf dem Weg zum fernen Land, du gehst gerade zu dem falschen Ort. Und weißt du, was dort passieren wird? Du wirst ein zügelloses Leben haben. Am Anfang wirst du denken, ja, alles ist gut. Du hast Reserve, in Anführungszeichen. Du kannst dich noch ein bisschen freuen und so. Das sind Reserven. Er hatte Reserven, dieser Sohn. Ja, er hatte noch viel Geld, kein Problem, er konnte das ganze Geld rauskriegen. Aber nach einer Weile gibt es immer weniger Reserven. Und nach einer Weile hast du nichts mehr. Wie im Vers 14, als er nun alles aufgebraucht hatte, an einem Moment hast du nichts mehr. Es kommt eine Zeit, also oft in meinem christlichen Leben, oftmals, aber ich muss sagen, noch viel oft, also wirklich sehr oft, hatte ich keine Reserve mehr. Ich hatte alles aufgebraucht. Ich hatte alles aufgebraucht. Und was passiert dann, wenn du nichts mehr hast? Da kam ein er fing an, Mangel zu leiden. Plötzlich beginnst du an Mangeln zu leiden. Plötzlich merkst du, du bist fern Aber manchmal, Geschwister, es ist auch in der Versammlung. In der Versammlung, wir sitzen da. Ein Bruder oder eine Schwester gibt ein Zeugnis und wir zeigen ihn, wir schauen ihn an mit einem Lächeln und wir sind eigentlich sehr, sehr fern. Wie oft ist das uns passiert? Wir sind fern. Und wir sind eigentlich arm. Am Anfang sind wir noch so stolz. Am Anfang war er noch voller Vertrauen in sich selbst. Aber ich sage euch, den Geist zu üben ist nicht eine Option oder eine Wahl in unserem christlichen Leben. Du übst deinen Geist, also dann überlebst du. Aber wenn du aufhörst, dann gehst du in ein sehr fernes Land. Und da wirst du anfangen, in der geistlichen Unzucht zu sein. Das heißt, dass du plötzlich in deinen Gedanken so Mischungen machst, wie ein Mann, der zu einer Hure geht. Das machst du das Gleiche in deinen Gedanken. Du mischst alles, du denkst nach dem und dem. Du machst dir Vorstellungen und dann denkst du gar nicht mehr wie der Herr. Deine Gedanken entsprechen nicht mehr dem Herrn. Und da bist du dann wie dieser Sohn. Du leidest dann an Mangel. Der Mensch ist hinterlistig. Er findet immer eine Lösung. Er versucht immer, Lösungen zu finden in seinem Leben. Du bist nicht mehr am richtigen Ort, du hast nichts mehr, du bist arm, dir bleibt nichts mehr übrig, du bist in der Unzucht und du findest noch eine Lösung irgendwie. Du adaptierst dich noch. Du findest immer eine Erklärung. Wir haben immer Erklärungen. Unglaublich. Und manchmal sind wir total daneben und trotzdem finden wir doch noch eine Erklärung, um das zu gerechtfertigen. Es ist unglaublich, es ist schrecklich. Wir sollen Angst haben. Wir sollen Angst haben vor unseren Gedanken. Ich denke, dass Petrus, als er das gehört hat, hinter mich, Satan, ich denke, dass er an dem Tag hat er bestimmt Angst gehabt von seinen eigenen Gedanken. Ich weiß nicht, aber wenn es mit mir passiert, ich denke, dass ich dann plötzlich ganz kalt werde oder wie eine kalte Dusche. Dann überlege ich 10 Mal, bevor ich das nächste Mal meine Meinung wieder sage. Wir müssen wissen, dass es ein Gift in uns gibt. Unsere Gedanken sind gefährlich. Guck mal hier. Er geht hin und hängt sich an einen Bürger jenes Landes. Ich finde immer irgendeine Lösung, um mich zu gerechtfertigen. Um zu gerechtfertigen, das, wo ich bin oder das, was ich mache. Das Wort nicht zu lesen, nicht mehr in die Versammlungen zu kommen, nicht mehr in die Konferenzen zu kommen. Ich finde immer einen Grund. Immer. Es gibt immer einen Bürger des Landes, der sagt, ja, komm. Was hat er gemacht? Dieser Bürger, der schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Schweine. Dieser verlorene Sohn ist von einem Haus weggegangen, ein wunderbares Haus. Und morgen werden wir sehen, was für ein Haus es ist, mit der Anwesenheit des Vaters, mit allen Reichtümern. Und dieser Sohn, jetzt muss er Schweine hüten, wie ich, wenn ich die Übung des Geistes vernachlässige. Wenn ich das Wort vernachlässige, wenn ich die Gemeinschaft vernachlässige, das Gemeindeleben, dann am Ende bin ich mittendrin mit den Schweinen. In meinen Gedanken bin ich in einem Feld mit Schweinen. Ich habe keine Nahrung, nichts, null. Keine Nahrung, keine Speise, keinen Zustrom, keine Reichtümer, nichts mehr. Er hat alles verloren. Ich sage euch, der Herr hat uns alles gegeben. Wirklich, der Herr hat uns alles gegeben. In Christus haben wir alles bekommen, alle Reichtümer, die Tiefe, die Höhe, die Breite, die Länge, alles. Gott in Christus hat uns alles gegeben. Die Fülle ist in Christus uns gegeben. Gott, ehrlich, also ganz ehrlich, was hätte er uns noch dazu geben können, als was er uns schon gegeben hat? Was hätte er noch dazu geben können? Das heißt nicht, dass wir hochmütig sind, wenn wir das sagen. Wir sind einfach dankbar. Der Herr gibt das an allen, an jeder, der das annehmen möchte. Wir haben alles völlig in ihm. Wir haben alles. Was fehlt es noch in Paris? Nichts. Nichts mehr. Der Herr hat euch alles gegeben, lobt den Herrn. Am Ende ist er in den Feldern und hütet die Schweine. Er stinkt. Manchmal stinken wir. Manchmal, was aus unserem Mund rauskommt, stinkt. Er begehrte sich zu sättigen mit dem Schotten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Sogar die Speise von den Schweinen konnte er nicht haben. Von dem Hause Gottes ist er in den Feldern mit den Schweinen gelandet, wo er nichts zu essen hat. Was für einen Runterfall. Das ist, da geht's bergab. Und wir sind alle da runtergegangen. Und wir müssen nicht mal morgen auf morgen warten. Wir können auch heute Abend schon wieder ganz nach unten fallen. Heute Abend. Wir sind alle gefährliche Menschen. Wir sind alle gefährlich. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir im Hause des Vaters. Geh nicht weg von diesem Haus. Amen. Jesus. Es passiert hier aber doch etwas Wunderbares im Vers 17. Als er aber zu sich kam, ich mag diesen Satz, er kam in sich selbst, er kam zu sich. Unser Vater ist wunderbar, auch wenn wir sehr weit sind. Wir sind wirklich ganz daneben, aber manchmal sind wir daneben, Geschwister, in einer sehr eleganten Weise. Wir sind daneben. Ich zeige euch, wie man daneben sein kann. Da kann ich völlig daneben sein. Stellt ihr euch das vor? Es ist möglich, da zu sitzen in einer Versammlung, in einer Konferenz in Stuttgart. Du gehst nach Stuttgart. Manchmal war ich in einer Konferenz in Stuttgart. Der Bruder hat gesprochen und ich war in einem sehr fernen Land. Ist das euch nie passiert? Und da nach einer Weile müssen wir zu uns kommen. Also, wie dieser Sohn, als er aber zu sich kam. Das können wir überall und zu jeder Zeit machen. Plötzlich merken wir, wir sind nicht mehr im Hause des Vaters, da wo wir hätten sein müssen. Wir sind nicht mehr am richtigen Ort. Wir haben etwas verloren. Also wir sollen wieder zu uns kommen. Und was hat sich dieser Sohn gesagt? Was hat er gedacht? Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot, die Fülle? Was für einen wunderbaren Satz. Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot, die Fülle? In dem Hause des Vaters, in seinem Haus, in der Gemeinde, Geschwister, gibt es Brot, die Fülle. Und sogar die Tagelöhner in einer Hierarchie, in einer Gesellschaft sind sie nicht die, die am ganz oben stehen. Die sind ganz unten, aber die haben auch Brot, jede Menge, also jede Menge Brot. Das heißt, dass wir im Hause des Vaters alle gesättigt werden können. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot, die Fülle. Es gibt eine Adresse bei meinem Vater. Kennst du diese Adresse? Wo wohnen wir? Wir sollen alle antworten bei meinem Vater. Bei meinem Vater ist es wunderbar. Es gibt Speise. Und es gibt auch viele andere Sachen, das sehen wir morgen. Aber auf jeden Fall gibt es Brot, die Fülle. Es gibt Brot. Habt ihr nicht die Nase voll, manchmal zu verhungern? Ganz ehrlich, ist der Mensch manchmal wirklich doof. Wir sind so doof. Dumm. Wir sind manchmal ganz töricht. Wir wissen, wo die Speise und die Nahrung ist. Aber wir suchen diese Nahrung nicht. Im Gegenteil, werden wir zu Pharisäer und Schriftgelehrten, wie am Anfang des Kapitels, und murren wir. Wenn wir anfangen zu murren im Gemeindeleben, ist das ein Zeichen, dass wir verungern, dass wir nicht genug essen. Wenn wir beginnen, Schweine um uns herum zu haben, wenn wir anfangen, an Nahrung zu mangeln, wenn wir anfangen, das alles zu haben, das ist ein Zeichen, Geschwister, dass wir nicht am richtigen Ort sind, da oben, in unseren Gedanken. Der Herr sagt, dass unsere Gedanken erneuert werden sollen und müssen. Unsere Gedanken sind nicht neutral. Es tut mir leid, es euch zu sagen, aber es gibt keine Neutralität in unseren Gedanken. Es gibt keine Schweiz in unseren Gedanken. Es gibt nicht. Es gibt das Fleisch und es gibt unsere Gedanken. Und es gibt, also es gibt kein Zwischenland, eine graue Zone, wo es ungefähr in Ordnung ist, ein bisschen Geist, aber nicht zu viel. Du brauchst ein bisschen deine Intelligenz oder so. Es gibt keine Zone, kein Ort, wo du dazwischen stehen kannst. Wir sind alle wir können alle gefährliche Menschen sein. Petrus war gefährlich für den Herrn. Stell dir vor, dass der Herr Petrus hört. Wenn Petrus sagt, nein, auch wenn es Gott nicht gefällt, du wirst nicht zum im Tod gehen und zum Kreuz. Denk mal, dass der Herr gesagt hätte, ich bin froh, dass du es sagst. Endlich mal versteht mich jemand, weil auch wenn ich der Sohn Gottes bin, habe ich ein Fleisch und dieser Fleisch möchte nicht zum Tod, zum Kreuz gehen. Und es freut mich wirklich, das zu hören, dass du mich verstehst. Dann wäre der Herr nicht zum Kreuz gegangen und niemand von uns hätte die Rettung erfahren können, hätte die Belohnung haben können, hätte zum Vater kommen können. Aber das, was aus dem Mund von Petrus gekommen ist, dank seinen Gedanken, war gefährlich. Wenn der Herr uns bewahren könnte von unseren Gedanken, unser ganzes Leben lang bis zur Rückkehr des Herrn, ich sage euch, da wären wir gesegnet. Und es gibt ein Mittel, es gibt einen Weg. Wir können unser Vater kennen, sein Herz kennen in seinem Haus. Wir machen vielleicht weiter. Als er aber zu sich kam, Vers 17, sagte er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot, die Fülle, und ich verderbe hier im Hunger. Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, lob den Herrn. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist wunderbar. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und da sagt er noch, als er sich vorbereitet, stelle mich wie einer deiner Tagelöhner. Er war so niedrig, so tief, dass er lieber hatte, als ein Tagelöhner seines Vaters zu leben, als zurückzukehren wie der Sohn des Vaters. Der Feind in deinen Gedanken ist ein Lügner. Er sagt dir manchmal, das wäre doch gut, das wäre vielleicht nicht schlecht. Wie viele Jugendliche kennen wir, die einen Fuß in der Welt haben, einen Fuß in der Gemeinde. So, und es ist nicht sehr stabil, die Situation. Da bin ich in der Gemeinde, aber da bin ich in der Welt. Sie sagen das nicht so, aber wir sehen das ganz offensichtlich. Also die Eltern wissen genau, wovon ich spreche. Was ist das Problem von jemandem, der so ist? Der Feind lügt und wir hören seine Lüge. Er sagt uns, es gibt dort ein fernes Land, der ist super, geh doch dorthin. Nimm ein bisschen Abstand. Schau es dir mal an. Sei doch nicht so eng. Das ist keine Frage, eng zu sein oder breit zu sein. Das ist die Frage, im Geist zu sein. Und der Geist ist manchmal sehr eng. Und manchmal ist er überhaupt nicht eng. Und manchmal weißt du nicht warum, aber das ist so. Weil der Herr ein lebendiger Gott ist. Das ist nicht eine Maschine, du stellst einfach 2 Franken drehen und es funktioniert immer das Gleiche. Er hat eine Sache gesagt zu einer bestimmten Kategorie von Menschen und eine andere Sache zu einer anderen Kategorie. Du bist einfach eine lebendige Person. Und der Feind sagt dir, ja, aber warum so viele Versammlungen, warum so viele Konferenzen, warum das und warum jenes, und warum jeden Tag musst du die Bibel lesen? Du musst nicht jeden Tag lesen, das Wort lesen. Du musst dich einfach ernähren. Das ist nicht das Gleiche. Wenn du einfach ein Gesetz hast, jeden Tag muss ich 3 Kapitel im Alten Testament lesen, 1 Kapitel im Neuen Testament und du liest 3 Kapitel im Alten und der Kapitel Denkst du wirklich, dass du damit ein geistlicher Mensch wirst? Dass du sein Haus so? Natürlich nicht. Aber ja, wir müssen uns ernähren. Wie kannst du essen? Es ist egal. Aber ernähre dich. Ist nicht das alle das Gleiche. Wir kochen nicht alle gleich. Wir essen nicht alle das Gleiche. Manche essen immer Salat, andere nie. Der Schwiegersohn, ich habe jetzt einen Schwiegersohn, der isst viel Nudeln, viel Spaghetti, viele Ravioli, und meine Tochter isst immer viel Gemüse, Früchte und Fisch, und er mag keine Fische. Ist ja wunderbar. Es gibt keine richtige Art und Weise. Vielleicht, wenn er, als er seine Spaghetti isst, dann wird er 120 Jahre leben. Und meine Tochter, indem sie Gemüse isst, dann, naja, das ist nicht wichtig, was wir essen. Das Wichtigste ist, dass wir einfach essen. Kenne ich den Geist? Wandle ich nach dem Geist? Ist der Geist höher als meine Gedanken? Sind meine Gedanken verändert durch den Geist? Das ist kein Gesetz. Man hat mich nie gezwungen, zu einer Versammlung zu gehen. Ich höre manchmal, dass einige gezwungen sind, zur Versammlung zu gehen. Aber komm doch nicht zur Versammlung, wenn du da verpflichtet bist. Wenn ich zur Versammlung komme, ich hoffe, dass wir zur Versammlung kommen. Dann sollen wir kommen, vor allem, um eine Versammlung mit unserem Vater zu haben. Im Alten Testament Tabernakel, die Schutzhütte war das Zelt der Versammlung. Das ist unser Zelt der Versammlung. Da sind wir in der Anwesenheit des Vaters. Wenn wir zu einer Versammlung gehen, dann ist es eine Herzenssache. Ich freue mich, den Geschwistern zu sehen. Aber die erste Person, die ich treffen möchte in einer Versammlung, ist Gott, Jesus Christus, unser wunderbarer Herr, der auf dem Thron sitzt in der Herrlichkeit, hoch über alles. Und er hat alles unter seinen Füßen. Und wir sollen ihn treffen in der Versammlung. Wir kommen nicht, um nur Geschwister zu treffen. Die Gemeinde ist kein Verein. Die Gemeinde ist ein Leib. Die Gemeinde ist die Braut und das Haus Gottes. Wir kommen hier, um Gott zu treffen. Es ist mir egal, ob wenn ihr nicht da seid. Natürlich bin ich dann traurig, wenn ihr nicht da seid. Aber ich komme nicht, um euch zu treffen. Die Gemeinde ist nicht ein Verein. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Warte mal, was ist das Haus des lebendigen Gottes? Das ist doch etwas Wichtiges. Wir kommen nicht einfach nur in eine Halle, nur einfach so. Ich komme in eine Halle, es gibt Christen und es ist wunderbar. Nee, es gibt keine Christen hier, das ist das Haus Gottes. Wenn wir hier kommen, dann sollen wir Gott treffen. Jeder von uns soll das erkennen und jeder von uns soll sich selbst helfen sollen und den anderen helfen können. Wenn wir das in dem Herz haben, dann werden wir an unserem Tod immer noch im Hause des Herrn sein. Der Herr bewahrt uns. Aber wenn wir für etwas anderes kommen zur Versammlung, dann sind wir nicht am richtigen Ort. Du kannst bleiben, natürlich, kein Problem. Du bist nicht am richtigen Ort. Du bist in Gefahr. Dieser Sohn hier ist ein sehr gutes Bild. Es zeigt uns einen Teil von uns, von unserem Verhalten. Wir gehen in unser fernes Land. Okay, geh doch. Wer kann hier die Hand hochstecken und sagen, ich war noch nie in einem fernen Land? Niemand. Hier sagt er, das war gut vorbereitet, gell? Er sagt, Vater, also ich gehe zu meinem Vater. Ich mag diesen Satz. Ich habe dem Vater oft das gesagt, tagelang. Ich schlage euch wirklich vor, das Wort beten zu lesen. Das ist kein Trick. Es hat nichts mit der Psychologie zu tun. Betet, indem ihr lest. Und lest, indem ihr betet. Das ist wunderbar. Du nimmst einen Vers so wie dieser, kein kleiner Satz, und du isst das einen ganzen Tag lang. In meinem Büro manchmal mache ich die Tür zu, ich stehe auf und ich spaziere in meinem Büro und ich sage, ich gehe zu meinem Vater. Amen, ich gehe zu meinem Vater. Ich gehe zu meinem Vater. Amen, ich will zu meinem Vater gehen. Wo gehe ich? Ich gehe nicht anderswo als zu meinem Vater. Ich gehe zur Versammlung, Herr, ich komme zu meinem Vater. Heute Abend komme ich zu meinem Vater, jetzt gehe ich zu meinem Vater. Morgen im Winter gehe ich nicht nach Stuttgart, ich gehe zu meinem Vater. Nur das. Ich will zu meinem Vater gehen. 6 Wörter auf Deutsch, 4 auf Französisch. Nur das. Ich will zum Vater gehen. Und dann sagt er weiter und will zu ihm sagen, Vater, Himmel und gegen dich. Ich habe in 2 Bereichen gesündigt. Ich habe vor Gott gesündigt und ich habe auch vor den Geschwistern gesündigt. Manchmal im Gemeindeleben machen wir falsche Sachen, wir haben Missverständnisse, wir sagen falsche Wörter und irgendwie haben wir gegen Gott gesündigt, aber wir haben auch gegen den Geschwistern gesündigt. Wir müssen beide reparieren. Nur dem Herrn also nach Vergebung zu bitten, ist nicht genügend. Liest wieder das Gebet in Matthäus. Wir haben jetzt keine Zeit, alles zu lesen, aber der Herr im Gebet, er sagt auch, du sollst zu deinem Bruder gehen und nach Vergebung zu bitten. Das ist einfach so. Und ich habe eine gute Nachricht. Das ist nicht schwierig. Und ich habe eine... Und die andere gute Nachricht ist, dass es herrlich ist. Bruder, ich glaube, ich habe dich vielleicht beleidigt. Es tut mir leid. Wenn ich dir irgendwas gemacht habe, dann bitte, es tut mir leid, vergib mir. Ist es so schwierig? Ist es so schwierig? Es gibt Herrlichkeit, wenn wir das machen. Es genügt nicht, ich weiß, ich habe auf dem Fuß getreten und ich habe etwas gesagt und er hat etwas nicht verstanden, hat es nicht gut angenommen. Egal, es kann irgendwas passieren. Und ich in meinem Zimmer, geschlossenen Zimmer, ich sage, ja Herr, es tut mir leid, ich hoffe, dass der Bruder nicht beleidigt wird. Okay, ist gut vor dem Vater, aber mit dem Bruder musst du auch okay sein. Du musst auch alles in Ordnung bringen. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch vor dem Bruder. Ich muss euch was sagen, wenn ich das mit dir repariere, eigentlich repariere ich das auch mit dem Vater. Geschwister, es gibt Herrlichkeit. Herrlichkeit, wenn ich mich demütige. Weil eigentlich sind wir nichts. Wenn ich auf seinem Fuß trete und ich höre, dass er dann für beleidigt ist, dann komme ich zu ihm und frei um Entschuldigung, weil wir alle nichts sind. Wir sind einfach Staub, wir sind nichts. Ist es so schwierig, jemandem nach Entschuldigung zu, also nach Vergeben zu fragen? Wenn du denkst, ich habe etwas gegen dich oder ich denke, dass du etwas gegen mich hast oder so, dann kommen wir, sprechen wir darüber. Ich habe gegen den Himmel gesündigt und vor dir. Ich sage euch wirklich, jedes Wort von dieser Geschichte, jedes Wort ist einfach wunderbar. Jedes Wort ist voller Licht, voller Offenbarung. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Er geht zum Vater. Er hat keine Zeit, seine Rede fertig zu halten. Es steht, er machte sich auf und kam zu seinem Vater, während er aber noch ferne war. Das ist wunderbar. Während er noch ferne war. Dieser Satz müssen wir noch essen. Das sind auch wieder 6 Wörter. Es steht hier, dass der Vater ihn gesehen hat. Während er noch ferne war, sah ihn sein Vater. Er war ferne, er war noch ferne, aber der Vater sieht ihn schon. Unser Vater, wenn wir entscheiden, zurückzukommen, wenn wir entscheiden, etwas zu ändern, wenn wir entscheiden, zu ihm zurückzukommen, also gleich ist er da, guckt und er schaut und sieht dich von ferne, von sehr ferne. Warum sieht er dich von ferne? Weil er dich liebt. Sein Wunsch ist, dass jeder, der sich entfernt hat, zurückkommt. Der Wunsch des Vaters ist, dass ich zurückkomme. Es gibt 2 Arten und Weisen, entfernt zu sein. Es gibt 2 Arten und Weisen, diese Geschichte zu interpretieren. Der weggegangen ist nicht mehr da, aber der hier sitzt, ist auch nicht mehr da. Aber in den beiden Situationen ist der Wunsch des Vaters, dass der zurückkommt. Sein Gebet, sein Wunsch, sein tiefster Wunsch ist, dass ich zu ihm zurückkomme. Geschwister, wieder, das ist nicht schwierig, das ist nicht mühsam. Zu ihm zurückzukommen, ist nicht mühsam. Wir müssen nur unser Herz dem Herrn öffnen. Wir sollen ihm einfach sagen, Herr, ich habe gesündigt. Ich komme zurück. Und was passiert dann? Während er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und wurde von Mitleid ergriffen. In diesem Haus gibt es einen Vater und er ist voller Mitleid. Zum Glück. Sonst wäre diese Halle leer mit Spinnennetze, die 20 Jahre alt sind. Weil wir alle sein Mitleid und seine Barmherzigkeit brauchen. Niemand von uns ist stark. Niemand ist stark. Und der Herr sagt uns, wenn du stehst, dann pass auf. In Römer sagt er auch, wenn er spricht von den Nationen und so, er sagt, werde nicht hochmütig. Ja, also der Herr warnt uns in dem Wort, er sagt, werde nicht hochmütig. Jeder braucht die Barmherzigkeit und das Mitleid vom Herrn. Aber diese Barmherzigkeit ist da. Die gute Nachricht ist, dass die Barmherzigkeit des Herrn unausforschlich ist. Sie wird für immer dauern. Seine Barmherzigkeit bleibt ewiglich. Und hier, was tut er? Ich möchte noch davor einen Punkt sagen. Warum hat dieser Sohn entschieden, zurück nach Hause zu kommen? Was hat ihn dazu gebracht? Und ich habe das gelesen und wieder gelesen und
dann habe ich mich gesagt, aber eigentlich hatte er das Verständnis oder hatte zumindest die Hoffnung, als er zurückkommt nach Hause, dass es Chancen gibt, dass der Vater ihn mindestens als Tagelöhner wieder akzeptiert. Der Glaube ging zumindest bis dahin. Er hatte nicht den Glauben, dass er wieder ein Sohn wird, dass er wieder alles bekommt. Aber er hatte zumindest diese Hoffnung, dass wenn er zurückkommt, wenn er sich demütigt, vielleicht mindestens wird er wie ein Tagelöhner akzeptiert wird. Wenn der Herr, wenn der Vater ganz streng wäre und gesagt, du hast dein Geld bekommen, du bist gegangen, hast alles verloren, dann jetzt ist es fertig. Wenn der Vater so hart gewesen wäre, dann ich denke, dass der Sohn nicht zurückgekommen wäre. Aber er wusste, dass sein Vater ein barmherziger Gott war, oder barmherziger Vater. Er wusste, dass er Barmherzigkeit hatte. Und das hat ihm die Kraft gegeben, zurückzukommen. Auch in einem schrecklichen Zustand. Er war mit den Schweinen, er hat gestunken, er hatte nichts, keine Schuhe an. Er war bestimmt nicht, hatte sich bestimmt nicht gewaschen. Er war einfach ganz unten. Aber er wusste, auch wenn ich so zurückkomme, habe ich Chancen, mindestens von dem Vater als Diener akzeptiert zu werden. Das heißt, er wusste, dass sein Vater nicht einen so harten Mensch war. Manchmal denken wir, jetzt wenn ich zurückkomme mit dem alles, was ich gemacht habe, mit alles, was ich gesagt habe, mit allem, was passiert ist. Nee, ich sage euch, es ist nichts passiert, das unmöglich ist zu waschen. Es gibt immer die Möglichkeit für den Herrn, die Sache wiederherzustellen. Es gibt immer diese Möglichkeit. Der Vater, unser Vater wartet auf uns. Unser Vater in den Himmel voller Barmherzigkeit, der wartet. Er ist gerecht. Und deshalb ist er am Kreuz gestorben. Mit diesem Tod hat er schon alles vollbracht, was vollbracht werden musste. Zum Glück, weil wenn wir das hätten vollbringen müssen, dann wäre das alles jetzt ohne Chance gewesen. Auch wenn wir jetzt sterben würden, würde es nicht mal unsere kleinste Sünde weglöschen. Glaubt nicht die Religion, es gibt nichts zu bezahlen. Der Herr hat schon alles am Kreuz bezahlt. Natürlich, wenn ich trinke, wenn ich Alkohol trinke, ich gehe dann im Auto und mache einen Unfall, dann wird es Konsequenzen geben. Es gibt eine Konsequenz. Heißt es, dass ich dann bezahlen muss? Nein, es gibt eine Konsequenz. Und alles, du kannst ja sowieso nicht zahlen. Auch die kleinsten Sachen, wenn du jemandem schräg anguckst oder so, oder auch in deinen Gedanken, es muss gar nicht rauskommen von deinem Mund, auch nur in deinen Gedanken, die kleinste Sünde, die kannst du nicht weglöschen. Du kannst alles tun, was du möchtest. Aber wir können immer zum Herrn kommen, wir können uns demütigen vor ihm. Und indem wir das machen, dann haben wir das Leben. Da sind wir zurückgebracht in die Gemeinschaft mit unserem Vater, in sein Haus, in seine Gemeinde. Und die Herrlichkeit ist so hervorgebracht. Er machte sich auf, kam zu seinem Vater. Während er noch ferne war, sah ihn sein Vater und wurde von Mitleid ergriffen. Er eilte ihm entgegen. Das ist unser Vater. Er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn voller Liebe. Wenn wir zurückkommen, so ist unser Vater. Er rennt zu uns, er fällt uns um den Hals. Ich möchte nicht jemanden um den Hals nehmen, der stinkt, der so dreckig ist. Ich sage einfach so, bonjour, hallo, ich bin froh, dich zu sehen, und dann wasche ich mich wieder die Hände. Aber der Vater hat ihn umarmt. Er war stinkend, er war dreckig, er hatte nicht das richtige Kleid an, er hatte seinen Ring nicht mehr, das gezeigt hat, dass er der Sohn war einer reichen Familie. Es gibt viele Aspekte, wir können das jetzt nicht zusammen besprechen, wir haben keine Zeit, aber das sind alle Aspekte von Christus. Der Sohn beginnt seine Rede, die eigentlich ganz gut ist. Gell? Er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Sklaven. Aber der Vater sprach, lob den Herrn. Das unterbricht alle Diskussionen. Der Vater sprach. Und was sagt er? Er sagt zu seinen Sklaven, schnell, bring das beste Kleid hervor und legt es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bring das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden. Der Herr verändert uns. Wir wissen noch diese Verse, die sagen, also in Offenbarung sehen wir, dass der Herr diese weiße Kleider gibt. Er ist unsere Gerechtigkeit und er bedeckt uns, er bedeckt unser Dreck und er gibt uns einen Ring am Finger. Ein Ring ist also ein Bund. Also er bestätigt, indem er ihm das, den Ring gibt, dass er sein Sohn ist. Schluss. Er gibt ihn Sandalen. Das ist wunderbar. Ohne Sandalen gehst du nicht weit weg. Die Sandalen geben dir die Möglichkeit, irgendwo zu gehen, aber auch eine bestimmte Position zu haben. Was hat der Vater gemacht noch? Er hat ein Kalb geholt. Das gemästete Kalb, das Beste. Er hat ihn geschlachtet, er hat gesagt, lass uns essen und fröhlich sein. Dieser Sohn war tot und lebte wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden. Wir sind verloren, wir sind da, wir sitzen da und sind verloren. Kommen, wir sollen wieder zu ihm kommen. Er ist wieder gefunden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich gehe heute Abend nicht weiter, weil es für morgen ist. Morgen sprechen wir von dem anderen Bruder. Aber ich sage euch, Geschwister, unser Vater ist ein wunderbarer Vater, wunderbaren Gott. Wir können immer zurückkommen. In jedem Zustand. Und wir sollen immer wissen, dass wir diesen verlorenen Sohn sind. In unseren Gedanken können wir sehr fern sein und sehr gefährlich sein. Und ich möchte nochmal diese Verse in 2. Korinther 11 lesen, die wir schon gelesen haben am Anfang. Amen. 2. Korinther 11, Vers 2. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt. Amen. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt. Unser Bräutigam ist da. Wir sind sein Haus, er ist unser Vater, wir sind die Verlobte, er ist unser Verlobte. Der Herr wird eine reine Jungfrau heiraten. Die können nicht alles verstehen. Wie kann eine Braut eine Stadt sein und so? Das ist zu kompliziert für mich. Aber das ist sehr gut, dass es zu kompliziert ist. So viele erzählen Dummheiten über den Herrn, über Israel, über den Tempel, über das und jenes. Ich weiß nicht, was sie alles erzählen. Es gibt ein Buch, das alles perfekt beschreibt. Das ist das Wort. Das, was im Wort steht, ist einfach vollkommen. Was es nicht im Wort ist, das heißt, es war nicht nützlich, dass wir das wissen. Also, wir müssen nicht alles lesen, was geschrieben wurde über Tempel und wie das gebaut wurde und die Hebräer und so und jetzt passiert noch irgendwas. Und dann, die Juden sprechen zusammen, die sprechen jetzt mit den Palästinern und dann, denkst du wirklich, dass das den Herrn zurückbringen wird? Nein. Oh, es könnte ein Zeichen sein. Aber es gibt auch andere Zeichen. Es gibt viele Zeichen. Du öffnest die Zeitung und du siehst viele Zeichen. Heute Erdbeben, heute Morgen wieder in Neuseeland. 7 auf der Richterskala. Ich habe mit einem Bruder telefoniert, der dort wohnt, und er hätte sterben können in dieser Katastrophe. Zu wissen, wie der Tempel gebaut wurde, wie es funktioniert mit den Opfern und so, ja, das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist der Vater, den Vater zu kennen, ist nah von ihm zu sein, ist zu kennen, was in seinem Herzen ist, ist das zu leben, was im Herzen des Vaters ist, ist mich vor meinen Gedanken zu fürchten, weil in meinen Gedanken kann ich so fern sein. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, dass ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführte. Von dem verlorenen Sohn steht, dass er weggegangen ist mit dem Geld, er hat alles ausgegeben in der Unzucht. Das ist unrein. Aber hier steht geschrieben, dass wir einem einzigen Mann verlobt worden sind, als eine reine Jungfrau. Das Gemeindeleben, Geschwister, ist ein Ort der Reinheit. Es ist ein Ort, wo wir rein sein sollen. Das Problem ist, dass wir unrein sind. Was machen wir also? Also es gibt, wenn die Apotheke, also Industrie, irgendwas, ein neuer Medikament herstellt, dann muss er in einem weißen Saal arbeiten, ganz desinfiziert, wo alles rein ist. Wenn wir zur Gemeinde gehen, dann gehen wir in solch einem Saal. Alles ist rein. Es ist nicht alles erlaubt in diesem Raum. Warum ist es nicht erlaubt? Weil es jemand dir gesagt hat? Weil es irgendwo geschrieben steht? Nein. Weil es die Regel ist in der Gemeinde? Nein. Weil die Ältesten das wollen? Nein. Nicht alles wird erlaubt, weil wir in der Anwesenheit des Vaters sind. Glaubst du wirklich, dass du vor dem Thron der Gnade alles machen kannst? Alles ist in Ordnung. Ich kann irgendwas sagen. Ich kann irgendwas tun. Alles ist in Ordnung. Mm-mm. Im Hause des Vaters kann ich nicht irgendwas tun. Aber ich kann dir nichts sagen und du kannst mir nicht sagen, was ich machen soll oder was ich nicht machen soll. Das ist nur, wenn ich in der Gemeinschaft bin mit dem Vater, wenn ich sehe, wie er das macht, wenn ich sehe, was in seinem Herzen ist, wenn ich sehe, wie er reagiert vor diesem verlorenen Sohn, da verstehe ich, wie ich mich verhalten soll im Hause des Herrn. Das ist keine Gesetzliste. Am Anfang des Gemeindelebens, Sachen waren unvorstellbar. Ich werde jetzt absichtlich nichts erwähnen. Aber Sachen waren wirklich unvorstellbar. Und nach 10 Jahren, manche Sachen waren immer noch unvorstellbar. Andere sind schon vorstellbarer geworden. Nach nochmal 10 Jahren sind wir noch ein Stückchen weiter gegangen. Und nach 10 Jahren haben wir das ganz umgekehrt. Ist alles ganz, also noch ganz gut. Also jetzt sind Sachen ganz anders, als wie die sie am Anfang waren. War das richtig, was wir am Anfang gemacht haben? Oder ist es richtig, was wir heute machen? Das ist egal. Wir sollen einfach im Hause des Herrn sein. Manchmal musst du einfach deine Frau anschauen und in ihren Augen verstehst du schon, was sie sagen wird. Sie braucht nicht viel zu sagen, weil du sie gut kennst. Genauso im Hause des Herrn. Wir sollen den Herrn so kennen. Im Hause des Herrn werden wir Probleme haben, werden wir Beleidigungen haben. Natürlich, aber wir sollen nicht, wir sollen wissen, dass das Haus Gottes, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist. Und das Wichtigste in seinem Haus ist der Vater, ist seine Anwesenheit. Wenn er da ist, anwesend ist in dem Hause des Herrn, dann brauche ich nicht so viel zu lehren, andere Heiligen zu lehren. Wenn eine Schwester zur Versammlung kommt mit einem Rock ganz mini und ein ganz kleiner T-Shirt, dann muss ich der Schwester nicht sagen, Schwester, du sollst dich anders bekleiden oder ankleiden. Wenn sie zum Vater geht, wenn sie den Vater berührt in seinem Haus, dann wird sie in die nächste Versammlung ganz normal angezogen werden. Das funktioniert, ich sag's euch. Dieser Sohn hier, der stellt uns gut vor. Der repräsentiert uns. Und er ist wirklich wie jemand, der weggeht. Ich nehme ein bisschen Anstand, ich muss ein bisschen Ordnung schaffen in meinem Kopf, ich muss etwas verstehen, besser verstehen. Ordnung schaffen in unserem Kopf ist ja ein interessanter Ausdruck. Also viel Glück. Du kannst keine Ordnung schaffen in deinem Kopf. Du brauchst deinen Geist. Dein Geist wird Ordnung schaffen. Der Vater hat gesagt, lass uns essen und uns freuen. Das ist interessant. Der Vater sieht den Sohn, der kommt, er eilt sich zu ihm, er umarmt ihn, er verändert ihn ganz. Und dann sagt er, okay, wir freuen uns jetzt. Wir essen, wir freuen uns. Ich ende heute Abend damit, das Hause des Herrn ist ein Haus, wo wir uns freuen sollen. Es gibt hier einen gemästeten Kalb. Es gibt etwas zu essen. Hier gibt es schöne Tische, sehr gut, super, prima. Wenn es einen schönen Tisch gibt, mit guter Speise drauf. Ich weiß nicht, ob ihr schon da wart in einer Mahlzeit, wo es so viel zu essen gibt. Es gibt Speise für den Mexikaner, für die Italiener, für die Chinesen, für die Französischen, für die Russen und alles Mögliche. Und jeder Tisch ist einfach so reich und du hast alles, was du möchtest. Das Haus des Herrn ist ein bisschen so. Und manchmal fürchte ich, dass wir sitzen in der Versammlung und dass wir ein Zwieback essen. Geschwister, wir lachen, aber das ist wirklich wahr. Das ist sehr ernst. Warum war ich manchmal am Ende der Versammlung ganz unernährt? Ich habe nur ein Biss von einem trockenes Brot gegessen. Und der Bruder neben mir, er hat einen gemästeten Kalb gegessen. Er ist völlig ernährt und ich habe nur einen Biss von einem trockenen Brot gegessen. Warum? Wir hatten ja die gleiche Speise vor uns. Was wollt ihr, Geschwister? Ich habe gewählt. Ich möchte mich freuen in seinem Haus. Das Gemeindeleben ist ein Ort, wo wir essen und wo wir uns freuen. Ja, natürlich gibt es Probleme. Ja, es gibt Sachen, die uns traurig machen. Ja, es gibt Leiden. Ja, es gibt alles. Aber es gibt trotz allem ein gemästetes Kalb. Und der Herr empfiehlt uns zu essen und uns zu freuen. Was machen wir jetzt? Es gibt viele Sachen, die mich traurig machen. Wir haben so alle so eine lange Liste. Du hast deine Gründe, deprimiert zu sein, enttäuscht zu sein, traurig zu sein. Wir haben alle eine ganze Liste. Aber wenn wir in sein Haus hineinkommen, da müssen wir alles zuschließen. Deine Liste musst du jemanden bringen, der da, der Vater. Der ist fähig, sich um unsere Liste zu kümmern. Wenn wir in sein Haus hineinkommen, dann ist es ein Ort voller Freude. Es ist ein Ort voller Freude. Ich liebe, nach Stuttgart zu gehen. Nicht, weil jemand mir gesagt hat, man muss nach Stuttgart gehen. Nein, also niemand hat mir das gesagt eigentlich. Ich mag dieser Bruder und jeder Bruder zu treffen, dieser aus Polen und der aus Tübingen, der aus Spanien, der aus Hamburg. Ja, wenn ich dort gehe, dann gehe ich zu einem Fest. Es ist mir egal, was der Bruder sagt. Er kann über 1. Mose sprechen, über Korinther, das ist mir egal. Er kann über von Genesis bis Offenbarung sprechen, das ist mir egal. Wir in einer Konferenz haben wir besprochen, was wir für Thema wählen sollen. Entschuldigung, der Gemeinde in Lausanne. Wir haben 1. Korinther gewählt und wir haben ein Jahr gebraucht, um das ganze Buch durchzumachen. Aber das ist egal, wie lange wir das brauchen. Das war wunderbar, das war einfach reich. Wir haben gegessen. Und dann haben wir wieder gesprochen, haben gesagt, okay, was nehmen wir jetzt? Und ein Bruder hat gesagt, ja, Lukas wäre nicht schlecht, weil ich das mag. Amen. Wenn er gesagt hätte, ich möchte Zacharia machen, dann hätte ich gesagt, ja, Amen. Wenn er gesagt hätte, ich möchte jetzt 4. Mose machen, Amen. Alles ist reich und voll auf Speise. Das ist das Wort. Aber was wichtig ist, ist zu essen und sich zu freuen. Das ist wichtig. Das Haus des Vaters ist ein Ort, wo wir uns freuen sollen. Ein Ort, wo wir essen und wir uns freuen. Wenn wir zur Versammlung kommen, dann kommen wir, um zu essen und uns zu freuen. Lob den Herrn. Das ist wunderbar. Wenn wir das haben im Gemeindeleben, dann haben wir alles. Wir haben alles. Und dieser Ort wird auch anziehend werden für die Leute, die um uns herum sind. Das erste Mal, als ich zu einer Versammlung gegangen bin, das, was mich gefällt hat, ist, dass alle verrückt sind. Dass alle sich ernährt haben. Und das in mir geblieben bis heute. Wenn ich zur Versammlung komme, dann will ich mich freuen. Ich will essen. Ich habe eine gute Nachricht. Morgen Nachmittag werden einige Geschwister die 30 ersten Lieder unseres Liedesbuches aufnehmen. Wir haben eine kleine Mischung gemacht mit den Liedern, die wir jetzt haben, und den alten Liedern. Weil wir wollten uns wirklich freuen mit den Liedern. Was wir singen werden, ist nicht immer ganz poetisch. Tut mir leid für die, die Poesie mögen. Aber wir werden die gleichen Lieder singen, wie die im Wörterbuch sind, also 1 bis 30. Aber manchmal haben wir vielleicht nur einen Satz geändert und nur diese Änderung manchmal reicht, um von einem normaler Mahlzeit zu einem Fest zu gehen. Also eigentlich, wir freuen uns sehr mit diesen Liedern und wollen sie morgen aufnehmen. Und wenn wir singen in der Versammlung, sie sagt, wir sind hier nicht an einer Beerdigung, wir sind in dem Hause des Herrn und wir sollen uns freuen. Wir waren schon alle in einem Haus, wo wir Fest haben, wo es ein Fest ist. Ich habe schon viel gesehen, viele Festen gesehen, und ich sage es euch, wenn die Leute da sind, um sich zu freuen, dann sieht man das. Wir singen nicht einfach, um zu singen. Oh, ich mag 245. Okay, ich mag es wirklich, das stimmt. Aber ich mag 245, weil ich das dem Herrn singe. Es ist ein wunderbares Lied. Das Haus des Herrn ist ein Haus voller Speise und Freude. Wenn wir denken, wir haben uns entfernt, dann habe ich eine gute Nachricht. Er ist voller Barmherzigkeit und wir können zurückkommen. Lob den Herrn. Für morgen früh lest bitte die Geschichte von seinem Bruder. bis am Ende des Kapitels.